Ich habe hier gerade die reinen Zahlen, die zu vermelden sind, benannt. Was war deine Stimmung nach der gestrigen Wahl und dem Ergebnis, wie es nun vorliegend ist, was etwas abweicht von den Umfragen, die es vorab gegeben hat, die aber doch auch gezeigt haben, dass eine AfD mindestens zweitstärkste Kraft werden kann in Sachsen-Anhalt, was sie nun mit wenigen Abstrichen im Vergleich zur Wahljahre davor nun wieder wurde. Genau, wie war da so deine Stimmung danach?
Ich habe einen psychologischen Effekt beobachtet. Der bestand meiner Ansicht nach darin, dass eine große Erleichterung durch die politisch-mediale Landschaft gegangen ist, dass die AfD nur, in Anführungsstrichen nur, bei etwas mehr über 20% gelandet ist. Wenn man sich das aber ein bisschen genauer ansieht, dann sieht man, dass es eben nur ein psychologischer Effekt und gar kein numerischer Effekt ist. Also in absoluten Zahlen gesehen ist die Zahl der Wählerinnen und Wähler der AfD weitgehend stabil. Das Wählermilieu der AfD ist auch stabil. Und diese Erleichterung kann ich mir eben nur so erklären, dass es vorher eine durch INSA, also das Umfrageinstitut INSA, geschürte Erwartungshaltung gab, die AfD könnte bei 25% plus X landen. Das ist ein interessanter Vorgang deshalb, weil 1998 bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt die VU damals 12,8% bekommen hat und das wirklich Schockwellen in die Bundesrepublik ausgesandt hat. Und wir können ganz gut sehen, wie sich die politische Agenda, vielleicht auch die politische Geografie verändert hat, daran, dass jetzt alle für eine Partei, wie sie in Sachsen-Anhalt verfasst ist, die AfD als völkisch-nationalistische Partei, erleichtert sind, wenn es nur 20% plus X sind.
Nun blickt man ja auch darauf, wo kommen die Wähler und Wählerinnen her, die die AfD vor allem gewählt haben. Also da gibt es dann für die großen Städte auch immer nochmal aufgeschlüsselt, in welchen Vierteln wurde wie gewählt. Und das gibt es natürlich auch für größere Wahlkreise. Und es wird aber auch geschaut, wer die Wähler und Wählerinnen sind, in Bezug auf Alters- und Sozialstruktur. Und da gibt es doch einige Thesen, die da nun auch vor allem mit dem gestrigen Abend dann diskutiert wurden. Unter anderem die, dass die U30-Wähler und Wählerinnen das Hauptproblem seien. Du hast mir vorab erzählt, das ist eine These, über die du auch gerne sprechen möchtest, die da so im Raum ist und die da noch mal genauer anzuschauen und zu differenzieren gilt. Das heißt, was ist denn da aus deiner Sicht auch gerade problematisch, wenn es da um die Analyse geht, wer wählt die AfD in Sachsen-Anhalt?
Ja, das Interessante ist, dass die gestrige Debatte, soweit sie sich schon entfaltet hat, eben sehr stark auf diese U30-Wählerinnen und Wähler konzentriert hat, wo die AfD in der Tat gut abgeschnitten hat mit 20%, aber die nächstliegende Generationenkohorte derjenigen, die zwischen 30 und 45 sind, sind die eigentlichen bilden die eigentliche Kernwählerschaft der AfD. Und das ist ganz interessant, weil das nämlich die Wählerschaft ist, die ihre politische Sozialisation, also ihre biografischen und politisch prägenden Erfahrungen in der Zeit der Transformation der Wendegesellschaft in den 1990er Jahren gemacht haben. Und eben damals all die politischen Prägungen und soziokulturellen Prägungen mitgenommen haben, die man damals erleben konnte. Und dazu gehört sicher auch die Konfrontation mit oder die Identifikation mit einer rechtsextremen Jugendkultur und ihren Auswirkungen. Und mir schien, dass das gestern eine zu Unrecht untergeordnete Rolle spielte. Ähnlich muss man nochmal die Frage ansehen des Geschlechterverhältnisses. Es ist wieder sehr deutlich geworden, dass es eine dominante Wählergruppe der Männer gibt, die die AfD wählen, und auch eine dominante Gruppe derer, die als Arbeiter und Angestellte die AfD wählen. Und das sind, so wahlsoziologisch gesehen, sind das die langen Linien, die wir seit langem beobachten, was die Frage der Zustimmungsbereitschaft zu rechten Parteien angeht, bestätigt sich das im Wesentlichen.
Du hast hier gerade die Umbruchserfahrung erwähnt, die auch ja ein Hintergrundgrund mit für Wahlverhalten darstellen kann. Ich habe kürzlich vor der Wahl, da wurde sich ja medial auch sehr viel mit Sachsen-Anhalt beschäftigt, habe ich auch einen Text in der Taz gelesen, da ging es darum, dass es keine richtige Identität des Landes Sachsen-Anhalt gebe oder derer eben, die im Land Sachsen-Anhalt leben, weil das auch so ein irgendwie auch künstlich geschaffenes Bundesland ist, das nach dem Zusammenbruch der DDR ja einfach zwei Bezirke zusammengezogen wurden und daraus wurde dann Sachsen-Anhalt und ohne, dass es davor in irgendeiner Weise auch genauso zusammen als Bundesland oder als irgendwie Land schon mal so existierte. Und da wurde dann das auch unter anderem eine fehlende Identität oder auch irgendwie Geschichte, auf die sich aufbauen lässt, auch das damit begründet oder als Auswirkung dessen wurde auch das Wahlverhalten bezeichnet, dass das doch sehr volatil, ne, ist, glaube ich, der Begriff im Politikwissenschaftlichen ist. Das heißt, dass es da so sehr viele Wechselwählerinnen gibt oder dass es nicht ganz klar ein seit 30 Jahren CDU-dominiertes Land ausschließlich ist. Und da unter anderem, du hast auch schon angesprochen, eben 98 dann der DVU-Wahlerfolg, nun die AfD als zweitstärkste Kraft erneut. Was glaubst du, ist stimmt das sozusagen, dass eine fehlende Identität auch irgendwie dazu zu so einem Wahlverhalten führt? Oder aber, und das ist ja dann auch so immer die Debatte, ist das eine weitere Protestwahl? Geht es hier um Anti-Establishment oder um Frust, der sich da in der Stimme für die AfD ausdrückt? Oder ist es tatsächlich einfach die Überzeugung?
Ja, ich glaube, das wird man jetzt in den Analysen entnehmen müssen. Meine These, die es zu überprüfen gelte, wäre die zu sagen, es spielen beide Aspekte eine Rolle. Es spielt der Aspekt der Mobilisierbarkeit aus dem Nichtwählermilieu, derer, die mit der Politik der anderen Parteien hadern, sich nicht vertreten fühlen etc. Das spielt genauso eine Rolle wie die Zustimmungsbereitschaft zu der Programmatik der AfD, die sich ja verglichen mit 2016 noch einmal sehr stark verschärft hat. Man kann ja noch mal einen Blick in das Wahlprogramm werfen, was jetzt sicher nicht die Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler getan hat, um herauszubekommen, dass die AfD da wirklich einen Radikalisierungsschub hingelegt hat. Aber der zeichnet sich ja nicht nur im Wahlprogramm ab, sondern ja vor allen Dingen auch in der Rhetorik der AfD bei den Wahlkampfveranstaltungen und im Parlament. Das heißt, es ist beides. Es ist sicher so etwas wie eine Mobilisierung in einem Milieu, in dem es nicht zentral um ein politisches Koordinatensystem geht. Also die Leute sind nicht zwingend weltanschaulich gefestigte Rechtsextremisten, aber sie sind eben trotzdem mobilisierbar für eine völkisch-nationalistische Partei und deren Programmatik. Und wie das mit der Landesidentität oder der Frage der Landesidentität korrespondiert, das müsste man überprüfen. Also wir sehen ja vor allen Dingen im Abgleich mit dem, wie das in den anderen Ländern funktioniert. Ne? Die Sachsen sind die Sachsen und da gibt es einen sehr auch ambivalenten, aber identitätsstarken Identitätsdiskurs, den gibt es in Sachsen-Anhalt so nicht, weil die Altmärker sich natürlich zu Recht fragen, was haben wir mit den Leuten in Naumburg zu tun? Also historisch, zeitgeschichtlich wenig. Ne? Und man kann sich fragen, wie das eine Rolle spielt. Und es gibt natürlich auch noch den sozialstrukturellen Faktor, der manchmal aus dem Blick gerät. Sachsen-Anhalt, also das Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt, war zu DDR-Zeiten einer der Kernregionen der Kombinatsstruktur, der industriellen Kombinatsstruktur der ehemaligen DDR, was zahlreiche sozioökonomische Verwerfungen mit sich brachte nach der Wende, die sehr viel stärker zugegriffen haben auf die kollektiven biografischen Erfahrungen der Menschen hier im Land, als das vielleicht in anderen Bundesländern der Fall war.
Was meinst du, was auch nun dieses Wahlergebnis und auch die erneuten Zustimmungswerte für die AfD, die da ja sich nun auch bei der zweiten Landtagswahl bei knapp über 20% einpendeln konnte, was das für eine politische Kultur des Landes jetzt auch bedeutet? gerade auch nach den Debatten, die es gegeben hat, darüber, dass Teile der CDU auch der AfD nahestehen und eine Zusammenarbeit nicht kategorisch ausschließen wollten. Wo steht man da vielleicht auch für die nächsten Jahre?
Ich habe schon den Eindruck, dass die Zugewinne für die CDU bewirken werden, dass diejenigen, die so etwas wie eine Offenheit für die Interaktion oder Kooperation mit der AfD gezeigt haben, dass die erstmal stillgestellt sind. Weil man muss ja deutlich sagen, dass der Ministerpräsident, vor allen Dingen die Person des Ministerpräsidenten Rainer Haseloff, sehr authentisch kommuniziert hat, dass es mit ihm keine Interaktion mit der AfD geben wird. Das hat er dann sozusagen staatspolitisch zur Verantwortung im Wahlkampf zugespitzt. Und insofern muss man jetzt mal abwarten, ob die AfD in der nun beginnenden Legislatur nochmal erfolgreich die gleichen Echoräume bespielen kann, wie sie das in der ersten Legislatur, wo sie im Magdeburger Landtag vertreten war, auch tun konnte. Was ich damit meine ist, in der ersten Legislatur hat ja die AfD vor allen Dingen davon gelebt, dass sie das Wechselspiel zwischen Provokation und Tabubruch im Parlament wirklich ausgereizt hat. Das kann man eine Legislatur lang machen, aber die Frage ist ja, ob das in der nächsten Legislatur nochmal funktioniert. Und wir haben ja auch gesehen, dass es bei der AfD so eine Art politischen Professionalisierungsprozess gegeben hat, was beispielsweise den Umgang mit Fragen der Geschäftsordnung und Ähnlichem angeht. Und insofern ist meiner Ansicht nach noch gar nicht geklärt, wie die Partei sich jetzt im Landtag aufstellen wird, zumal sie ja mit den leichten Verlusten, die sie eingefahren hat, jetzt auch nicht mehr so schlagkräftig vielleicht sein wird auf parlamentarischer Ebene, wie sie das im ersten Teil der letzten Legislatur war, weil sie ja im zweiten Teil auch Abgeordnete verloren hat.
Du hattest vorhin gerade auch schon gesagt, dass die Erleichterung, die es da gestern Abend gegeben hat über das Wahlergebnis, dass eben ja AfD nicht so stark an Stimmen zugewinnen konnte, wie es die Umfragewerte vorab gezeigt hatten, die bei etwas über 25% lagen und tatsächlich nun hat die AfD 20,8% bekommen. Du hast gemeint, das ja ist eine Erleichterung, die eigentlich keine sein dürfte, und da stellt sich und die Frage hat die AfD.
Die Frage ist, es liegt im Auge des Betrachters. Ja. Ne? Das ist ja klar. Also es liegt im Auge des Betrachters, ob man jetzt sagt, man ist erleichtert oder sagt man, das Wählermilieu der AfD ist im Wesentlichen numerisch und auch inhaltlich stabil. Und ich würde Letzteres versuchen zu beschreiben.
Ja, da stellt sich ja aber nun auch die Frage, ob die AfD auch im Hinblick darauf, was es nun auch für die Bundestagswahl bedeutet, wie sie sich da aufstellt, ob sie nun die Wahl verloren hat oder aber ob sie eher sich stärkt oder sozusagen einer Basis sich sicher fühlen kann.
Ja, das ist ja besonders interessant für diejenigen, die hinter der politischen Position von Björn Höcke stehen, also der sogenannte Flügel oder der angeblich aufgelöste Flügel, also kurz gesagt die völkisch-nationalistische Strömung in der AfD. Und ich glaube, die können trotz leichter Verluste mit einer gestärkten Position aus dieser Wahl herausgehen, weil sie mit Blick auf die Wahlergebnisse in einem Teil der westdeutschen Bundesländer sagen können, seht her, wir können mit dieser völkisch-nationalistischen Linie im Osten locker 20% plus X gewinnen, Wahlen gewinnen und erfolgreich Politik machen. Das ist jedenfalls der Spin, den sie setzen. Den setzen sie auch jetzt schon, nicht erst seit dieser Wahl, sondern auch schon vorher. Und ich glaube, dass im Wesentlichen die Bestätigung des Wahlergebnisses der AfD in Sachsen-Anhalt verleiht ihnen eine gestärkte Position im Machtkampf mit dem sogenannten Meutenlager, also mit denjenigen, die in Teilen, muss man ja auch nur sagen, in Teilen der westdeutschen Landesverbände dominieren. Und ich würde erwarten, dass in dem Moment, in dem die AfD im Osten bei den Bundestagswahlen sehr gut abschneidet, während sie im Westen vielleicht nur einstellig abschneidet, der Machtkampf zwischen dem Meutenlager und dem völkisch-nationalistischen Lager dann eigentlich entschieden ist. Weil die letzten Reste derer, die nicht Björn Höcke und seinen Leuten folgen wollen, dann in der Partei vermutlich nichts mehr zu melden haben.
Nun galt ja die Landtagswahl von Sachsen-Anhalt auch als ja Richtungswahl oder als so ein bisschen auch ein Test und ein Vorfühlen für die Bundestagswahl, die in diesem Jahr auch noch ansteht. Deswegen gab es da nun auch viel Aufmerksamkeit für die gestrige Wahl und nun auch das Wahlergebnis. Was glaubst du, was sich von dieser Wahl auch tatsächlich vielleicht an Stimmung übertragen lässt auf eine Bundestagswahl? Was kann man denn da nun auch da rausziehen und auf einen Bund übertragen, so wie es ja nun medial in den letzten Tagen die ganze Zeit prognostiziert wurde?
Vermutlich wenig. Also ich will mal das mal an einem Beispiel sagen. Die Grünen sind ja gehandelt worden zweistellig in den Umfragen und sind dann eingekommen bei 5,9 oder so Prozent. Das zeigt ja ganz deutlich, dass wir in Sachsen-Anhalt wieder erlebt haben, was wir in diesem Bundesland schon sehr lange kennen, nämlich eine hohe Volatilität, also eine geringe Bindung der Wählerinnen und Wähler an traditionelle Wählermilieus. Das haben wir in Sachsen-Anhalt nicht erst seit gestern, sondern im Wesentlichen seit Anfang der 1990er Jahre. Das bilden die Institute, also die Umfrageinstitute zum Teil ab, zum Teil bilden sie es auch nicht ab. Und insofern würde ich jetzt mal nicht davon ausgehen, dass Wahlen in Sachsen-Anhalt so wahnsinnig große Rückschlüsse auf die Wahlen im Bund zulassen. Vielleicht noch ein bisschen auf Ostdeutschland, aber auch da haben wir in den Bundesländern, also beispielsweise in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, zum Teil eine völlig andere politische Topografie, sodass ich glaube, dass die Wahlen in Sachsen-Anhalt ziemlich singulär dastehen.
Was nun ansteht in Sachsen-Anhalt ist die Regierungsbildung. Ministerpräsident Haseloff hat da gestern Abend ja gesagt, er will sich da noch die Optionen offen halten. Und Optionen gibt es ja nun einige, aber es ist nicht davon auszugehen, dass mit ihm eine Zusammenarbeit mit der AfD zustande kommt. Vielleicht wird es wieder eine Fortführung der Kenia-Koalition oder aber die CDU koaliert mit der SPD und den wieder in den Landtag eingezogenen FDP-Abgeordneten, also mit der FDP. Sogar auch FDP und Grüne ist, glaube ich, mit CDU zahlenmäßig möglich, aber vielleicht das Unwahrscheinlichste, auch wenn sich das ja aktuell noch nicht sagen lässt. Und dann ist weiterhin die AfD in der Opposition mit etwas weniger Stimmenanteil, aber dennoch die Frage, wie kann sie da wieder wirken, wenn man auch auf die letzte Legislaturperiode schaut, in der sie ja durchaus auch zum Beispiel Untersuchungsausschüsse einsetzen konnte, wovon sie dann auch Gebrauch gemacht hat. Das heißt, was wird da jetzt einerseits an Regierungsbildung wohl noch folgen und welche Hürden? Und trotzdem, was heißt eine AfD weiter in der Stimmenansammlung in der Opposition zu haben?
Ich glaube, die CDU kann mit gestärktem Selbstbewusstsein in die Regierungsbildung gehen und wird die potenziellen Koalitionspartner daraufhin klopfen, wie viel Unionspolitik sie durchsetzen kann. Sie ist enorm gestärkt aus diesen Wahlen hervorgegangen. Und das wird auch Rückwirkungen und Auswirkungen auf die Koalitionsbildung haben. Für die AfD muss man jetzt mal abwarten, welche Strategie sie wählen wird. Das Wahlergebnis zeigt, dass dieser Radikalisierungskurs der Partei bestätigt worden ist. Aber wir müssen jetzt mal sehen, ob sie im Parlament tatsächlich auch das Quorum erreicht, um beispielsweise Untersuchungsausschüsse mit eigener Mehrheit einsetzen zu können. Da muss man das endgültige Wahlergebnis abwarten. Die Partei und Fraktion AfD sind natürlich nach wie vor darauf angewiesen, dass sie Themen und Stimmungen mobilisieren können. Und da hat man versucht, von der Corona-Krise bzw. von der Bewältigung der Corona-Krise zu profitieren. Aber man hat eben das Wählermilieu zwar stabilisiert, aber nicht wesentlich erweitert. Das muss man eben ganz deutlich sagen. Ja, man kann auch sagen, vielleicht ist die AfD an einem bestimmten Punkt jetzt auch ausmobilisiert und die Bäume der AfD wachsen nicht weiter in die Höhe.